Und herzlich willkommen im Filmjahr 2024 mit den Leinwandperlen. Heute sind wir für euch da, die Marge und der Felix.
Grüße.
Und der Flori kommt später noch mit dazu, der hat gerade noch ein bisschen das wachgewordene Kind zu betreuen. Das ist aber auch in Ordnung. Das heißt aber auch, dass wir die Hausaufgabe ein bisschen nach hinten stellen. Aber zuerst möchte ich euch natürlich ein wunderbares, gesundes und fantastisches neues Jahr 2024 wünschen. Und ich hoffe, ihr habt tolle Erlebnisse, Filmerlebnisse vor allem und einen schönen Start gehabt. Bei uns ging es auf jeden Fall gut los. Wir haben schön was gefressen, wir beide. Geile kleine Burger, die waren echt überragend, würde ich mal sagen. Und haben zumindest dem Feuerwerk zugeschaut. Das war sehr schön. Und Felix hat tatsächlich ein paar Kinofilme mitgebracht, denn ein paar Mal hat er jetzt ja aussetzen müssen. Jetzt ist er wieder dabei und deswegen hat er ein paar Kinofilmchen dabei. Und da würde ich sagen, wenn wir gar nicht mit der Hausaufgabe anfangen, fangen wir mit den Kinofilmen an. Und da darfst du gerne mal starten.
Ja, es ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, dass ich dabei war. Deswegen sind es insgesamt drei, die in der Zwischenzeit auch geguckt wurden. Zwei sogar am selben Tag. Also das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Insgesamt, aber trotzdem war ich mit meinem besten Kumpel wieder im Kino unterwegs und wenn wir was gucken, versuchen wir eigentlich immer gleich mehrere Sachen zu schauen und da haben wir unter anderem Thanksgiving geschaut, der neue Slasher-Film von Regisseur Eli Roth, der basiert auf einem gleichnamigen Fake-Trailer, der 2007 bei dem Double Feature von Quentin Tarantino und Robert Rodriguez gedreht wurde. Der ist da drin vorgekommen und anscheinend haben sie den jetzt zum Anlass genommen, da mal einen ganzen Film draus zu machen. Es geht darum, dass in einem kleinen Ort in Plymouth in Massachusetts im Thanksgiving gefeiert werden soll und da demnächst der Black Friday ansteht, hat sich ein örtliches Kaufhaus gedacht, komm, wir öffnen am Thanksgiving abends und machen da schon mal so eine Art Black Friday vorher und verschenken auch was. In dem Fall war das so ein, glaube ich, so ein Waffeleisen oder sowas. Und da aber alle Leute eigentlich an diesem Tag frei haben oder an den Abend jedenfalls Zeit hatten, wurde das richtig, also die haben richtig mit Security gearbeitet davor und Absperrung und alles war extrem voll und es wurden immer mehr und immer mehr und die wurden immer ungeduldiger. Und die Tochter von dem Besitzer dieses Kaufhauses entscheidet, ja, wir gehen einfach durch den Hintereingang rein, ich habe ja die Möglichkeit dazu mit ihren Freunden. Und die sind dann in dem Laden schon drin und die sehen das von draußen, die fangen dann auch an, die Leute zu provozieren und dann eskaliert die Situation. Die drücken sich durch die Absperrung durch und schaffen es auch dann ins Kaufhaus und dann ist kein Halten mehr sozusagen. Also dann wird alles mitgenommen, nicht nur das kostenlose Waffeleisen. Und dabei kommen auch mehrere Personen zu Schaden und auch zu so großen Schaden, dass sie tatsächlich das nicht überleben. Und jetzt springen wir ein Jahr in die Zukunft. Alles hat sich nicht viel gebessert. Die Tochter macht sich große Vorwürfe, was das gemacht hat, die reingelassen hat und das wahrscheinlich der Auslöser war. Und die anderen machen sich natürlich auch Vorwürfe, weil halt welche gestorben sind, mit denen sie befreundet waren und sowas. Und dann kommt Thanksgiving immer näher und so langsam dezimiert sich diese Anzahl von den Leuten, die damit irgendwas zu tun hatten. Also heißt, dass hier jemand jetzt ein Jahr später Rache nimmt an den Leuten und die langsam dezimiert. Kann man so sagen, ist so Art Teenie-Slasher, wie man früher so Scream oder so in die Richtung, kann man das eigentlich vergleichen. Und wartet natürlich dann am Ende, ist die große Frage, wer war eigentlich die ganze Zeit der Killer? Hat man das vorher schon gemerkt oder hat man es nicht gemerkt? Ja, so in die Richtung. Insgesamt ist der Film wirklich schlecht. Weil er hat ein paar Stellen, wo man, es war jetzt kein Totalausfall, aber er hat gedacht, wir gehen da rein und ach, es war schon so, dass man immer mal lachen konnte, aber eher, also vielleicht war es auch freiwillig komisch, ich weiß nicht, aber es war halt unfassbar übertrieben brutal, also wirklich so, dass es ins absolut lächerlich, so komplett unrealistische Tode sind da gewesen, wo auch alles sich, also der Körper kann gar nicht so zerteilt werden, wie da zerteilt wird teilweise. Es war einfach völlig ins Absurde teilweise. Deswegen glaube ich auch, dass das mit Absicht war, damit da irgendwie die Leute da ihren Spaß haben oder sowas. Ich kann dem eher immer nicht so richtig was abgewinnen. Und ich mag ja eigentlich so Teenie-Horrorfilme. Ich habe die früher immer sehr gerne geguckt. Vor allen Dingen habe ich da wirklich alles gesehen, was es so gab. Und auch richtig viele schlechte Filme. Deswegen kann ich schon sagen, dass da nicht viel drüber nachgedacht wurde, was wir mit der Story anfangen. Die Maske ist eigentlich immer eine der wichtigen Sachen. Die ist hier relativ langweilig. Und diese ganzen Tötungselemente sind völlig übertrieben und es ist wirklich ultra brutal. Also teilweise, es ist ein 18er und man weiß auch am Ende warum. Deswegen, wenn man was damit anfangen kann, meinetwegen, ich finde, es hätte kein Film werden müssen, hat man am Ende gemerkt, ist hat einfach zu wenig Substanz, das Ganze. Deswegen gibt's von mir nur 4 von 10 Leinwandperlen. Wie gesagt, es war kein Totalausfall, es war schon amüsant und wir waren auch ich bin ehrlich nicht davon ausgegangen, dass der da noch läuft. Dann kam der nur nachmittags um 17 Uhr und ich habe es mir ja schon gedacht, wir kommen halt ins Kino und wir haben den zu zweit geguckt. Ja, deswegen war es, glaube ich, auch fürs Kino jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber so hatten wir halt wenigstens unseren Spaß und konnten auch ein bisschen quatschen und uns ein bisschen lustig machen. Das war dann, hat den Film auf jeden Fall gut getan. Ja, deswegen.
Wenn du geile Masken angucken willst, dann musst du mal hier bei der Rookie mal in der letzten, also Staffel 5, weiß aber nicht mehr, welche Sendung, aber die, da waren so geile Masken, aber da habe ich nur gedacht, ey, die müsste man sofort in einem Horrorfilm umsetzen. Die waren komplett geil, aber das war, also das muss ich mal nachher mal ein Bild schicken oder so. Die sind, also, da kann man sich nicht beschweren, vor allem einfach so völlig gefühlt so random in so einer in so einer Fernsehserie. So übelst kranke Masken. Das war echt gut.
Ja. Nee, also da kann man den jetzt leider nicht bedingungslos empfehlen, wenn man da so einen Spaßfilm mit Freunden mal gucken will. Meinetwegen, aber ich hatte da nicht so viel Spaß dran an diesem Film, deswegen. Nur die geringe Wertung und für einen gepflegten Nachmittag mit der Familie ist es nichts.
Das war dir ja wahrscheinlich vorher schon bewusst.
Ja, das war. Das war ziemlich schnell klar, ja, das stimmt.
Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, damit du nicht die ganze Zeit redest, grätsch ich mal kurz ein. Und zwar habe ich einen Film geguckt, den halte ich ganz kurz, den hat Flori das letzte Mal besprochen. Deswegen habe ich den tatsächlich auch mir angeschaut, weil er gar nicht so, also weil er den gut besprochen hat und ich den mit unseren Eltern geschaut habe und den gab es tatsächlich auf Wow TV, wo wir jetzt vielleicht demnächst dann öfter mal von erzählen werden, weil irgendwie es da geilen Scheiß gibt. Bisher zumindest fand ich die Auswahl echt ganz cool. Und unter anderem gibt's da 1000 Zeilen. Den Film, wie gesagt, den hat Flori das letzte Mal schon besprochen. Ein deutscher Film mit Elias Mbarek, Jonas Ney, noch so ein paar Leuten, die man, glaube ich, vom Gesicht her kennt. Worum geht's in 1000 Zeilen, hat ja Flori jetzt mal schon erzählt. Wir begleiten Elias Mbarek in der Person Juan Romero, der Lars Bogenius als Arbeitskollegen hat. Und die beiden Journalisten sind bei Die Chronik. Ich glaube, das ist ein bisschen abgewandelt und das soll eine Anspielung auf den Spiegel sein. Denn die Journalisten gab es tatsächlich, vor allem Lars Bogenius, der nämlich als sehr junger, aufstrebender Journalist wahnsinnig viele sehr ergreifende und wichtige Reportagen schreibt, die dann natürlich gedruckt werden, dafür auch tatsächlich mehrfach den Schriftsteller irgendeinen Preis gewinnt. bester Schriftjournalist der Welt. Einen Preis hat er gewonnen. Und Irgendwann fällt dann aber Juan Romero irgendwelche Fehler oder so Kleinigkeiten, so Abweichungen in seinen Geschichten fallen ihm auf, denn sie sollen zusammen an einem Artikel schreiben. Und dem Ganzen geht er dann auf den Grunde und bemerkt doch, dass Lars Bogenius ganz schön viel Dreck am Stecken hat und sich da nicht wirklich viel Mühe gibt, sondern eher sich gemütlich irgendwo hinhockt und sich die ganzen Reportagen ausdenkt und aus den Fingern saugt. Ja, das ist kein Spoiler, weil diesen jungen Mann gab es tatsächlich und der hat dem Spiegel auch einiges gekostet, denn die Faktenchecker waren da ein bisschen gnädig. Allerdings muss man sagen, so wie es im Film dargestellt war, ist es wirklich für die ein bisschen schwierig, weil die Fakten haben sie gecheckt. Also sie können ja nicht checken, ob der Typ jetzt wirklich dort war und mit denen auch geredet hat, mit den Leuten, mit denen er angeblich geredet hat. Denn die Fakten, die er in dem Artikel drin hatte, also welches Jahr, wo, bla bla bla, das, was eben wirklich faktisch ist, das war schon richtig. Aber ob das jetzt eben wirklich vor Ort stattgefunden hat, können die ja eigentlich nicht nachempfinden. Deswegen kann man denen jetzt vielleicht auch nicht die allergrößte Vorwürfe machen, obwohl das natürlich trotzdem sehr, genau, sehr, sehr wichtig ist, dass man da nachschaut. Ja, ich glaube, die hießen gar nicht so, ne? Nee, Klaas Hendrik Relotius hieß der. Genau. Der hieß nicht Lars Bogenius, der hieß Relotius. Meine Güte, Klaas Hendrik. Und Juan Moreno hieß der andere. Da haben sie aber ein bisschen... Also beim Juan haben sie nicht viel geändert. Der heißt im echten Juan Moreno und Elias Barik spielt Juan Romero. Da haben sie sich wirklich nicht so viel einfallen lassen. Ja. An sich ist der Film wirklich sehr sehenswert. Ich würde den auch Felix auf jeden Fall empfehlen. Habe ich, glaube ich, auch schon, weil ich finde, dass der... Ach, ist übrigens gedreht, Regie und... Regie hat Michael Herbig geführt. Ein Drehbuch Hermann Florin. Ist von 2022 und geht auch nur 1,5 Stunden. Und wie gesagt, der war wirklich sehr besonders gedreht. Fand ich überhaupt nicht wie so ein normaler Durchschnitts... deutscher Film, sondern mal ein bisschen anders und auch die Erzählweise ist sehr cool gewählt und ich finde auch Elias Mbarek in dem Film wirklich ziemlich gut. Ich mag ihn ja eigentlich sowieso ganz gerne als Schauspieler, noch nicht unbedingt in den Rollen, die er meistens spielt. Da hat es mir jetzt aber wirklich gut gefallen. Und ja, ich war wirklich sehr angetan, fand den auch teilweise sehr lustig. Ich glaube, den Eltern hat er auch gut gefallen. Und wie gesagt, würde ich dir jetzt schon mal empfehlen, Felix, dass du den mal guckst. Ich glaube, dir gefällt er auch, trotz deutschen Filmes. Der ist wirklich gut gemacht.
Den habe ich auf jeden Fall schon auf der Merkliste.
Genau. Und ich gebe dem 7 von 10 Leinwandperlen. Genau. Dann darfst du gerne wieder.
Dann darf ich gerne wieder, bevor ich zum wichtigsten Film im Podcast komme, komme ich erst zu dem Film, den ich jetzt am Sonntag mit meinen Kindern gesehen habe. Gab nämlich hier die Möglichkeit, direkt vor Ort einen Animationsfilm zu schauen, der oft gut besprochen wird. Und deswegen haben wir uns mal den Trailer zusammen angeguckt und der stieß direkt auf große Begeisterung, sodass wir jetzt am Sonntag in Raus aus dem Teich waren. Und da geht's um eine 4-köpfige Stockentenfamilie, die eigentlich in einem Teich schon ihr Leben lang wohnt. Der Vater ist vor allen Dingen so, dass er überhaupt nicht von da weg will, weil alles draußen ja gefährlich ist. Er möchte eigentlich nur in diesem Teich bleiben und in gewohnten Wohnraum und bleibt, erzählt es auch seinen Kindern und macht ihnen richtig Angst vor dem, was draußen passieren könnte. Die Mutter ist eigentlich so, dass sie so ein bisschen, also das zwar ein bisschen mit unterstützt, aber auch schon eigentlich Gedanken hat, auch mal was anderes zu sehen. Und am nächsten Tag ist es eben so, dass die Zugvögel, die eben langsam gen Süden ziehen, dort Station machen in diesem Teich und den Kindern davon erzählen, wo sie jetzt hingehen und wie toll es da ist, was weiß ich was. Und denn ihr Ziel ist Jamaika. Und in Jamaika ist so, dass sogar das Wasser leuchtet, wenn man da drin schwimmt. Und das finden die Kinder nicht nur toll, sondern es findet auch die Frau richtig, also die Mama richtig toll. Und so schaffen sie tatsächlich mit richtig vielen Mühen am nächsten Tag den Vater zu überreden, diese Reise tatsächlich anzutreten, und das versuchen die dann, inzwischen sind die Zugvögel schon weitergezogen. Sie versuchen das eben auf ihre Weise, und da passieren natürlich richtig viele Dinge, von dem, dass sie eben in eine große Stadt kommen oder zu gefährlichen anderen Tieren, die nicht so gut zu auf Enden zu sprechen sind, bis zu Farmen und alles, bis sie dann am Ende vielleicht sogar an ihrem Ziel ankommen, man weiß es ja noch nicht. Ja. Und ja, also die Kritiken, die ich bis jetzt gehört habe und die immer so positiv waren, die kann ich nur bestätigen tatsächlich. Es war tatsächlich ein ganz einfacher Kinderfilm, aber er ist so schön gemacht und so lustig, vor allen Dingen für Erwachsene auch, dass ich echt viel gelacht habe, und ich war derjenige, der gelacht hat, und meine beiden waren völlig gebannt von dem, was da passiert. Also die Kinder gehen ja tatsächlich davon aus, dass auch was schiefgehen könnte auf der ganzen Geschichte. Und die sind da voll mit Elan und was für alles dabei und zeigen auch richtig viele Emotionen. Das ist auch immer ganz toll, weil das so oft gehen wir jetzt noch nicht ins Kino. Ich versuche immer ausgesuchte Filme eben den erstmal zu zeigen und noch nicht alles Mögliche. Und da hat er sehr gut gepasst. Also für Familien mit Kleinkindern noch, so wie bei mir, so sagen wir mal 4 bis 8 Jahre oder sowas, da ist der Film echt super geeignet. Also da kann man das auf jeden Fall empfehlen, mal in den Film zu gehen. Und wie gesagt, ich habe sehr viel gelacht. Also mehr als in vielen Komödien die letzten Komödien, die ich jetzt gesehen habe, habe ich nicht so viel gelacht wie bei dem Film. Das heißt schon mal viel, denke ich. Und da kann ich auf jeden Fall auch euch beiden empfehlen, wenn er mal rauskommt, und die beiden wollen ja mit euch gucken, guckt den gerne mit.
Wie hieß das nochmal? Denn?
Raus aus dem Teich.
Die heißen auch immer irgendwie so, ne?
Ich weiß nicht, wie er im Original heißt, aber ja, wahrscheinlich ähnlich. Kann man auf jeden Fall empfehlen.
Fein. Ja, scheinbar sind wir immer noch zu zweit, glaube ich, wie das aussieht.
Nee.
Aha, sehr gut. Dann haben wir hier noch Hallöchen zum Flori.
Hallo.
Seit wann bist du denn dabei?
Ich habe jetzt nur die letzten 2 Minuten mit Felix noch gehört.
Ach so. Ich habe 1000 Zeilen geschaut mit den Eltern.
Mhm.
Und war sehr positiv angetan. Ich habe 7 von 10 Leinwandperlen gegeben.
Ja, ich glaube, ich habe eine weniger gegeben oder so, aber das ist mir relativ nah beieinander.
Aber ich finde schon auch, dass der Felix den auf jeden Fall mal gucken kann, ne?
Ja, der mag ja nicht auch solche Enthüllungsgeschichten, wenn wir es gleich bei Schieße erzählen. Peter hingefallen hat.
Genau.
Sind also nicht ähnlich, aber gehen in eine ähnliche Richtung.
Ich finde eben auch wirklich, dass er für einen deutschen Film sehr gut gemacht ist. Also sehr außergewöhnlich, auch wie er erzählt ist und so.
Ja, und manchmal fand ich es mit der 4. Wand ein bisschen übertrieben, gerade auch wenn der, sag jetzt mal, Antagonist das auch genutzt hat. Das, naja, hat mir nicht alles gefallen, aber insgesamt war es schon gut. Ja.
Und das mit dem Taxifahrer war immer lustig. Man muss immer so lachen.
Mhm.
Na gut, dann würde ich mal sagen, mach mal die Hausaufgabe.
Sehr gerne.
Der liebe Flori aufgegeben hat.
Ja, habe ich es schon angeteasert. She Said habe ich aufgegeben. Den gibt es bei Wow. Mit Kirby Mulligan und Sui Kassan, die jetzt auch nicht so gut, nicht so kannte, in den Hauptrollen. Und geht ja um diesen Enthüllungsskandal zu der Harvey Weinstein-Geschichte. Das glaube ich jetzt, da gibt es jetzt keine Überraschungen oder so. Also jeder, ich denke, so gut wie jeder wird von der Geschichte was gehört haben. Wird auch wissen, wie die ausgegangen ist. Aber der Film zeigt eben den Weg dahin. Geht um 2 Journalistinnen. Morgan Twohey, oder ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Nachnamen, und Jodie Kenter. Die, vor allem Jodie Kenter ist eben auf diesen Fall aufmerksam geworden. Hat sich da so ein bisschen reingearbeitet, hat mit Mitarbeiterinnen von Harvey Weinstein versucht zu reden, ist da direkt an keine offenen Türen gestoßen, sondern wird da immer wieder zurückgeworfen, holt sich dann eine Kollegin eben, die von Carey Mulligan gespielt wird, dazu, Einfach weil es das auch alleine gar nicht mehr bewältigen kann, die ganzen Aufgaben, die da auf sie zukommen. Und so nach und nach kommt sie eben dem Skandal auf die Spur. Also kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Harvey Weinstein hat eben extrem viele seiner Mitarbeiterinnen sexuell belästigt bis hin zu Vergewaltigung. Das ist ja inzwischen bewiesen. Also es gibt da jetzt, wie gesagt, man kann da jetzt nichts spoilern bei der Geschichte, denke ich. Und
da sitzt ja auch im Gefängnis, deswegen. Also.
Ja, genau. Und auch noch sehr lange, zum Glück. Und die beiden Journalistinnen haben ihn damit mit der Geschichte angefangen und sie dann bis zum Ende durchgezogen, was wirklich auch beeindruckend ist, wie auf wie viele Widerstände sie gestoßen sind, wie schwer das war da überhaupt. Also sie wussten eigentlich sehr, sehr schnell, dass das, was sie behaupten, stimmt, aber sie konnten es eben nicht beweisen. Und diese Beweispflicht war das, was extrem lange gedauert und wahrscheinlich auch extrem kräftezehrend gewesen ist, weil sie eben immer mehr Leute ansprechen mussten, versuchen, irgendjemanden zu finden, den sie als Quelle angeben dürfen. Sie können das jetzt nicht namenlos machen, sondern sie mussten mindestens ein oder zwei Mitarbeiterinnen finden, die eben auch namentlich genannt werden, was sehr schwierig war, aus verschiedenen Gründen. Ich will jetzt gar nicht alle verraten. Und auch was das für eine Zeit gedauert hat und wie viel. Ich habe zwischendurch zu Stefanie gesagt, was wäre denn gewesen? Also es hätte ja durchaus passieren können, dass diese Geschichte nie veröffentlicht worden wäre, was die da an Geld und Zeit versenkt hätten. Das ist schon Wahnsinn.
Ja, vor allem, wenn du überlegst, wie oft das wahrscheinlich passiert. Also dass wirklich solche Dinge recherchiert werden und dann versandet es einfach komplett.
Das wurde ja auch so ein bisschen angedeutet bei dem, also die Carey Mulligan-Figur hat vorher über Trump berichtet, kurz vor seiner Wahl hat er eben berichtet, wie er arbeitet und dass er ja auch ich glaube auch nachgewiesenerweise eben auch mit Mitarbeiterinnen sehr, sehr schlecht umgegangen ist und auch ging eine ähnliche Richtung, vielleicht keine Vergewaltigung, das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall sexuelle Belästigung und sowas, das. Und er wurde halt trotzdem gewählt und da hat er sich dann auch so gedacht, das hätte ich mir schenken können.
Ja, vor allem, dass er halt auch noch bedroht wird und was auch immer. Und dann hat es einfach nichts gebracht und das ist natürlich wahnsinnig frustrierend. Also das kann ich mir auch richtig gut vorstellen, dass du da halt einfach sagst, ja, warum mache ich den Scheiß eigentlich, wenn es kein Schwein interessiert?
Ja, zum Glück war es ja bei der Geschichte anders. Das hat dann wirklich eine Welle losgetreten mit dieser MeToo-Bewegung, was dann auch Veränderungen, glaube ich, schon herbeigeführt hat, hoffentlich.
Naja, doch, das haben sie ja am Ende aufgezeigt.
Deswegen hat sich das dann am Ende zum Glück auch mal gelohnt. Hoffentlich nicht die einzige Geschichte, die sich gelohnt hat, aber bei der davor war es eben nicht so. Und wie gesagt, man sieht eben wirklich schon Journalistenarbeit, was das für Türklingeljob ist, da von Station zu rennen und irgendwie versuchen, da Beweise zu finden und so. Und ich fand den Film wirklich sehr, sehr gut. Ich fand ihn sehr spannend, obwohl eigentlich trockenes Thema. Also es gibt sehr, sehr viele Gespräche, auch mit Quellen, die von Anfang an sagen, sie wollen nicht genannt werden. Also im Prinzip bringt das Gespräch nichts für die Geschichte. Sie wissen nur wieder, sind wieder einen Schritt weiter, aber können es eben nicht verwenden. Und wie oft das in dem Film passiert, das ist schon wirklich, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schwer ist, dann jemanden zu finden, der wirklich sagt, ja, ich will den jetzt unbedingt im Knast haben. Jetzt nehmt das, was ich euch sage und bringt das in die Öffentlichkeit. Das war wirklich ein sehr, sehr schweres Unterfangen, das überhaupt hinzukriegen. Und ja, mir hat es gefallen. Ich fand es ein bisschen schade, dass manche, also Gwyneth Paltrow wird immer nur genannt, sind noch mal in ihrer Villa, aber man sieht sie nicht. Die Einzige, die wirklich sich selbst spielt, ist Ashley Judd, wobei ich da sehr erschrocken war, wie die jetzt aussieht. Also ich habe sie kaum wiedererkannt. Offensichtlich hat sie auch ein bisschen was machen lassen, fürchte ich. Also, sie war halt dann die Einzige, die mitgespielt hat. Dadurch war es ein bisschen komisch, weil sie sich eben auch selber spielt. Alle anderen sind ja also sie ist auch Schauspielerin natürlich. Ist natürlich auch mutig, dann da in diesen Film reinzugehen und sich auch zu zeigen und auch zu sagen, was damals passiert ist. Aber, ja, ich würde nicht sagen, es hat mir nicht gefallen, aber ich fand es ein bisschen komisch. Aber das ist eigentlich kein Kritik unter dem Film. Mir hat er wirklich gut gefallen, also. Weil für mich gibt es eine relativ hohe Wertung, also ich erstmal gucken, was ihr so sagt.
Also, keine Ahnung, ich quetsche es einfach rein. Ich fand den genauso gut wie du, auf jeden Fall. Ich fand den auch sehr spannend und fand den sehr gut gemacht. Er ist halt wahnsinnig frustrierend, wenn man einfach so sich so überlegt, ey, was seid ihr eigentlich alles für scheiß Arschlöcher? Anders kann man das ja gar nicht mehr sagen, weil da sitzen so weise alte Männer, die sich da irgendwie noch versuchen, davon zu profilieren oder das irgendwie versucht, die einzuschüchtern oder auf irgendeine Weise das Ganze noch auf ihre Seite wieder zurückzubringen. Und man denkt sich die ganze Zeit so, ey, du bist halt einfach mit Schuld an diesem Ganzen. Und es gab zwar auch Leute, die daran wirklich auch ein bisschen verzweifelt sind und die dann auch erstmal realisiert haben, was da eigentlich alles abgegangen ist. So von wegen, eigentlich weiß man es ja, aber man verschließt schon so ein bisschen seinen Blick davor. Und bei dem einen hat man ja zumindest gemerkt, der war dann wirklich total frustriert, auch dass es so viele waren, die es betroffen hat. Und deswegen hat er dann auch gehandelt. Das fand ich war auch eine sehr gute Szene. Ansonsten fand ich wirklich auch die Schauspieler toll. Ich fand das ganze Setting sehr gut. Es ist wirklich, man merkt einfach, wie wahnsinnig frustrierend es auch für diese Frauen sein muss, weil sie ja natürlich nicht wissen, wie es im Endeffekt ausgeht. Und das ist dann so eine riesen Bewegung losgetreten hat. Das konnten die ja nie vorher wissen, vor allem weil sie ja solche Themen schon berichtet haben und da eben kaum Reaktion bekommen haben. Und ich finde, das haben die wirklich sehr gut gespielt und sehr gut rübergebracht. Vor allem auch Carey Mulligan, fand ich. Die hat wirklich super gespielt. Ja, wie gesagt, ich fand wirklich, dass das eigentlich je länger der Film ging, desto widerlicher fand man das eigentlich auch. Und jeder, der sich da irgendwie rausnimmt, darüber zu urteilen und vor allem über diese Frauen zu urteilen, ist wirklich ein absoluter, dem wünsche ich, dass dir mal sowas passiert, weil das einfach so eine sensible Sache ist. Und gerade wenn es jemand tut, der so viel Macht über dich hat und über deine Karriere und du ja auch Frauen gesehen hast, die sich gegen ihn gestellt haben und dann einfach wirklich am Ende waren, die nicht mehr in dieser Branche auch nur ansatzweise arbeiten konnten, und so weiter. Es ist wirklich einfach, ja, ich fand, das haben die wirklich sehr gut gezeigt und eben diese Frauen auch sehr gut dargestellt und auf einem sehr guten Level und Niveau. Also, war da schon sehr angetan. Ich habe auch erst gedacht, boah, da geht schon wieder über 2 Stunden. Dann eben dieses Thema, was einen auch wirklich sehr, gerade auch, ich weiß ja nicht, wie es für euch Männer ist, aber als Frau nimmt einen das alles so mit, weil man sich auch wie die Mädels es auch gesagt haben, was ist, wenn das schon dort passiert, an Frauen, die wirklich eigentlich viel Möglichkeiten haben und viel mehr sich wehren können als vielleicht manch andere Frau, wie ist das sonst so in der Welt und was passiert sonst in der Welt und welche Menschen nehmen sich sonst noch welche Dinge so raus. Und das ist irgendwie auch so das Frustrierende, wenn du das dann immer noch weiter denkst. Wenn es solchen Leuten passieren oder Frauen passieren kann, wem passiert das dann noch? Und das ist irgendwie so, ach. Ja. Also ich fand wirklich, das sehr gut gemacht, der Film.
Ist ja auch eine deutsche Regisseurin, das kann man auch dazu sagen. Also ist doch nicht so allgegenwärtig, dass sie die Chance kriegt, zum Film zu machen. Da wird es wirklich sehr gut inszeniert. Ja.
Finde ich auch. Und vor allem gut gewählte Schauspieler.
Ja. Carey Mulligan mag ich sowieso. Fast jede Rolle ist die super. Und hier auch wieder.
Ja, kann ich mich im Großen und Ganzen, brauche ich da gar nichts dazu sagen, weil das hat schon alles das getroffen, was ich auch gedacht habe beim Film. Emotional war es für mich auch als Mann, weil die Wut steigt da in jeglicher Hinsicht, ob das jetzt nur Männer oder Frauen sind. Ich finde, es gab eigentlich, man konnte nur eine Partei ergreifen und es ist auch schwierig, wenn Menschen so eine Macht ausüben können, was das eben für, also wie das halt ausgenutzt wird. Also es wird halt, wie oft das wahrscheinlich vorkommt, ohne dass es rauskommt, das kann man wahrscheinlich gar nicht zählen. Deswegen ist es umso dramatischer und gut, dass es da eben geklappt hat, trotz der extrem mühseligen Arbeit. Also kann auch jede Frau verstehen, die da sich raushalten wollte und nichts dazu sagen wollte, weil das ja alles wieder auffühlt und alles wieder raus wird. Und du weißt halt auch nicht, wie es dann ausgeht. Es gibt viele solche Fälle, wo Leute dann freigesprochen werden, weil eben die Beweislast in dem Fall nicht ausreicht. Und dann stehst du natürlich mit der Behauptung da und kann halt dann sein, dass es dann auch andersrum läuft, dass die Leute mit dem Finger auf dich zeigen, weil du angeblich gelogen hast. Also die Gefahr für die Frauen war schon sehr groß, nicht nur für die, die ausgesagt haben, sondern für die, die auch ermittelt haben. Deswegen kann man da nur großen Respekt zollen, die da diesen Weg gegangen sind und diesen wirklich beschwerlichen langen Weg. Und dass die zwei Damen das nicht nur für die Story gemacht haben, sondern auch eben für die Leute, das konnte ich denen in dem Fall abkaufen. Das war für mich offensichtlich, dass es nicht nur um die Geschichte an sich geht, sondern da auch wirklich den Leuten zu helfen. Und es hat ja auch viel ausgelöst, was viele positive Dinge ausgelöst. Deswegen. Guter Film, habe ich gern geguckt und ich mag ja auch die Art von Filmen, also so Journalistenarbeit oder solche Anwaltsgeschichten, wo so richtig in die Recherche reingeht, auch die schwierigen Abschnitte zeigt, das irgendwie immer genau mein Ding.
Na, klingt ja mal richtig gut hier. Was ist denn da los? Haben wir doch gar nicht gewinnt bei Floris Hausaufgaben.
Ja, ich hatte schon gesehen, wo ich ihn aufgegeben hatte. Da hatte ich dann schon mir gedacht, dass er euch auch gefällt.
Das hat mich schon fast.
Ist manchmal besser so. Kann ruhig Florian weiter und so machen.
Ja gut, diesmal hatte ich auch vergessen, einen aufzugeben und dann muss ich mir schnell was überlegen. Was ich mir halt gefragt habe, was ich weiß gar nicht, ob das im Film vorkam. Wie viel haben halt auch die Leute gewusst, die jahrzehntelang in dem Sang gearbeitet haben?
Offensichtlich sehr viel.
Ja, da zählt leider auch dann Quentin Tarantino rein, von dem einfach jeder Film von Harvey Weinstein produziert ist.
Und ja, und das ist auch natürlich, das ist immer die schwarze Seite von diesen Dingen, aber es ist offensichtlich, dass auch viele männliche Schauspieler, viele was auch immer, das kann mir kein Mensch sagen, dass sie das nicht mitgekriegt haben oder dass sie nicht mitgekriegt haben, dass Frauen heulend aus dem Büro von ihm rausgerannt sind oder was auch immer oder dass sowas erzählt wurde und so. Also es ist ja nicht nur Tarantino, der mit ihm gearbeitet hat. Und dass Tarantino nicht vielleicht ein bisschen in einer Waffel hat, das kann man sich auch vorstellen, auch wenn man seine Filme eben mag. Aber ja, die darf man da auf keinen Fall rausnehmen. Das, also, nicht nur die Leute, die eng mit ihm zusammengearbeitet haben, sondern auch eben solche Leute. Das, ja. Ja. Das ist schon frustrierend, wenn man das so sieht, aber das ist ja in so vielen Fällen, in so vielen anderen Lebenswegen oder so, die du da siehst. Da ist es schon manchmal so, dass du denkst, ach, hätte ich es lieber nicht gewusst oder wäre es doch für mich einfach nur so diese Figur geblieben oder so, ne? Aber das gehört halt dazu. Und dass Männer richtig scheiße sein können und auch Frauen natürlich, aber vor allem Männer in Machtpositionen, das haben wir jetzt ja schon das ein oder andere Mal erlebt.
Ja.
Ja, also ich muss auch sagen, dass ich das mit Gwyneth Paltrow irgendwie wirklich auch ein bisschen irritierend fand, dass sie da jetzt nicht mehr dabei war. Ist okay und so. Vielleicht war das auch für sie so ein Schutzmechanismus. Oder man kann ja auch sein, dass sie vielleicht irgendwas unterzeichnen musste oder hat, wo sie das eben nicht öffentlich besprechen konnte oder was auch immer. Nur was weiß man ja immer nicht, was da vielleicht im Hintergrund noch so abläuft. Aber dass vor allem Harvey Weinstein ständig auf sie zurückgegriffen hat und gesagt hat, ist Gwyneth Paltrow mit dabei? Hat sie was gesagt? Ist sie mit dabei? Und sie ja dann ausdrücklich immer gesagt haben, nein. Obwohl sie ja interviewt haben, aber sie ist ja nicht öffentlich, also sie ist ja nicht vorgetreten als Quelle sozusagen. Wahrscheinlich war sie doch irgendwie versiegelt oder was auch immer. Weil sonst hätte der ja auch nicht ständig nach ihr gefragt am Telefon.
Oh, das war seine größte Angst, weil sie vielleicht die berühmteste Persönlichkeit war oder so, die was hätte sagen können, ich weiß nicht.
Kann natürlich auch sein. Aber ob da jetzt eine bekannte Person was sagt oder 100 oder wie viel waren es jetzt am Ende, 200, keine Ahnung, wie viele Frauen, die da vorgetreten sind. Ja.
Ja, geholfen jetzt ihm nichts. Er sitzt ja wahrscheinlich schon, bis er stirbt, denke ich mal.
Na, 23 Jahre lang vielleicht.
Hm.
Und wenn du ihn dir mal anschaust, also auch so Bilder aus den 90ern und so. Oh, so ein, also du siehst ihm schon an, dass er so ein Widerling ist irgendwie. Natürlich weiß man es jetzt auch, aber er sieht auch einfach aus wie jemand, der sowas. Und dann auch noch, ich weiß auch nicht.
Das ist wie bei dem deutschen Regisseur, wie ist denn der denn jetzt wieder? Das war ja auch so ein hässlicher, blöder Typ. Gewundert, dass er da, naja gut, kein Wunder nicht, das wäre jetzt schlimm, das. Ach, Dieter Wedel oder so, ne, Wedel, oder? Dieter Wedel.
Mhm.
Das war so ein Typ.
Der hat das auch gemacht, oder was?
Naja, alle, die Macht haben, die Dreckschweine da. Mhm. Nicht alle natürlich. Also, das wäre schlimm. Macht ist schon ein gefährliches Spielzeug.
Na, vor allem, wenn sie sich selber eben wahrscheinlich auch klein fühlen. Das ist ja bei solchen Charakteren, die eben jetzt nicht die schönsten, die tollsten, die was weiß ich was sind, die sich dann eben nur über ihre Macht definieren können und sich da dann eben natürlich auch gerade als Mann ordentlich präferiert fühlen. Also, das muss man schon auch mal sagen. Bei Frauen ist das jetzt nicht unbedingt so, dass sie jetzt ihre Machtposition.
Es wird es schon auch geben, aber natürlich in einem viel kleineren.
Ja, natürlich, Zinsatz. Aber es gibt's immer. Und ich sag auch nicht, dass nur Frauen unter diesen Dingen leiden oder dass auch nur Frauen sexuell missbraucht oder vergewaltigt werden oder was auch immer. Das gibt's alles auch andersrum. Und das ist auch furchtbar schlimm. Und ich will das überhaupt nicht auch aufbiegen, dass es jetzt Frauen schlimmer geht als Männern. Es geht Frauen häufig in der Quantität schlimmer als Männern. Aber dass es das nicht andersrum gibt, das will ich auch niemals behaupten oder anders irgendwie zeigen. Und dass auch Männer darunter leiden, dass Frauen es ausnutzen, dass solche Gerüchte rumgehen, will ich auch nicht abstreiten. Das ist natürlich immer die Kehrseite von der Geschichte. Dass es dann immer auch Leute gibt, die versuchen, daraus um zu profitieren, dass echt mindestens genauso beschissen ist, wie jemanden aktiv zu missbrauchen, finde ich. Weil es ist ja wirklich, damit missbrauchst du ja alle Opfer, kann man ja eigentlich auch sagen.
Ja, und der Mann ist natürlich gebrandmarkt für alle Zeit, egal ob es stimmt oder nicht. So eine Geschichte wirst du halt eigentlich nicht mehr los.
Ja. Ja. Ja.
Ach so, Punkte. Ja, ich gebe 9. Ich finde wirklich sehr gut.
Ich gebe 8.
Ich gebe auch 8.
Na fein. Naja, dann mache ich mal weiter. Denn ich habe einen Dokumentationsfilm geschaut und den wollte ich gerne euch mal erzählen, weil ich denke, dass der euch beiden auch gefallen wird, obwohl ich weiß, dass ihr den nicht schauen werdet, aber ich erzähle es euch trotzdem mal. Denn ich habe Der tiefste Atemzug geschaut, eine Dokumentation auf Netflix, die 1:46 geht und die im Vordergrund Alessia Zecchini stehen hat, die eine Deep Dive-Taucherin ist aus Italien. Eine junge Frau, die begleitet man eigentlich auch schon so ein bisschen als, naja, nicht als Kind, aber so Rückblicke sieht man von ihr auch und sie dokumentiert wird sie eben von ihren Leuten aus dem Umfeld, sozialen Umfeld, also die werden interviewt und so weiter und erzählen von ihr, wie sie eben dazu gekommen ist, eine Frau zu werden, die wie tief, 95 Meter tief taucht oder so. Waren es 95? Oder? Ich glaube, die hatte dann sogar schon über 100 Meter geschafft, 101 oder so. Müsste jetzt natürlich fakten. Das ist jetzt schon nämlich relativ lange her. Das war am 1. Dezemberwochenende, wo wir in Hamburg waren, habe ich den nämlich geschaut. Und war dann so ganz gebannt, dass ich den dann noch zu Ende gucken wollte. Gleichzeitig lernen wir noch Stephen Keenan kennen, der natürlich tollerweise aus Irland kommt und eine Tauchschule aufmacht in Ägypten, aus Irland kommt, quasi sich da nicht so wirklich heimisch fühlt, jemand ist, der immer so Hummeln im Hintern hat und sich irgendwie die ganze Welt angucken will und dann in Ägypten darauf kommt, sich da mal niederzulassen, so nennt man das, genau. Und die beiden kommen dann in Kontakt und er wird dann quasi so ein bisschen ihr Trainer und er wird so ein Safety-Taucher bei diesen Events, denn es gibt ja solche weltweiten Rekorde, die eben versucht werden zu gebrauchen, also Leute versuchen sie zu brechen und immer tiefer und tiefer tauchen. Und genau. Und dann geht natürlich die Dokumentation noch allgemein übers Deep Diven. Heißt es jetzt Deep Diven oder Freitauchen? Ich weiß nie, wie das auf Englisch heißt. Und geht natürlich nicht nur um diese Weltrekorde, sondern auch allgemein darum, was das überhaupt ist und wie sich das so, ja, wie sie, was da so für Risiken vor allem natürlich auch aufkommen. Und genau, dieses Ganze drumherum. Familien von den, ja, von den Tipptopper werden auch gezeigt und so weiter, ja. Genau, also, jetzt habe ich es nochmal nachgelesen. Also, sie war Weltrekordhalterin. Mittlerweile ist sie sogar schon 113 Meter tief getaucht. Mit einem Atemzug, das muss man sich mal überlegen. Und das Ding ist ja, die tauchen ja nicht nur 113 Meter tief, sondern auch dann nochmal 113 Meter hoch. Wie lange das jetzt natürlich dauert, steht hier schon wieder nicht. Mann, ey. kann ich euch jetzt nicht sagen, da müsst ihr halt mal googeln. Also Leute, das könnt ihr halt auch mal machen. Kann, nimmst du mal ein Handy in die Hand und dann googelst du halt da mal nach. Bis ich das hier nebenbei mache, ist irgendwie auch so ein bisschen unangenehm, glaube ich. Naja. dann gleichzeitig wird dann natürlich auch noch diese Verbindung zwischen ihr und ihrem Tauchtrainer gezeigt. Und ja, das Ganze ist wahnsinnig spannend und dramatisch, auch wenn sich das jetzt vielleicht überhaupt nicht so anhört. Denn das ist wirklich eine Sportart, die völlig absurd ist. Also ich verstehe wirklich nicht, wie man überhaupt sowas machen kann, weil die sind ja da mehrere Minuten unter Wasser und vor allem sind sie ja nicht nur unter Wasser, sondern tauchen ja auch noch super tief. Das heißt, sie haben immer so eine Schnur, an der sie dann einfach so kerzengerade nach unten tauchen. Und bei 113 Meter tief, hat sie gemeint, ist ihre Lunge wohl auf eine Größe von ihrer Faust geschrumpft, weil der Druck so unfassbar groß ist, dass selbst wenn sie jetzt atmen könnte, sie überhaupt nicht wirklich atmen kann, weil es so tief ist. Gleichzeitig ist es ein unglaublich gefährlicher Sportart, dabei sterben wirklich viele Menschen. Und das, was sehr interessant ist, ist, dass die meisten in den letzten 15 Metern sterben, weil sie tatsächlich, wenn das Gehirn so wenig Sauerstoff bekommt, es sein kann, dass sie dann quasi wie so freezen, ich glaube, die haben das auch freeze genannt, und wenn sie dann reflexartig einatmen, kriegt die Lunge dann natürlich Wasser ab und dann ist es eigentlich schon zu spät, dann kann man sie eigentlich auch nicht mehr retten. Genau. Und die haben eben auch diese Freezes, oder wie sie es genannt haben, auch gezeigt. Und du denkst dir wirklich, dieser Mensch muss so unfassbar dämlich sein, sowas überhaupt zu ertragen und danach dann vor allem einfach wieder weiterzumachen. Nach so ein paar Malen. weil das einfach, ihr guckt es sowieso nicht, aber wenn ihr euch das anguckt, das ist schon wirklich eine, manchmal wundert man sich, dass sich Menschen sowas überhaupt antun. Dass man tief tauchen will und sich da was angucken will, ist ja okay, aber darum geht es ja nun wirklich überhaupt gar nicht. Eine wirklich sehr, sehr interessante und sehr gut gemachte Dokumentation. Ist überhaupt nicht langweilig. Es nimmt wirklich auch sehr dramatische Wendungen. Es ist teilweise so, dass man vor Spannung eigentlich gar nicht mehr aufhören möchte zu gucken. Deswegen würde ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Ich meine, euch interessieren ja auch Sportarten und vielleicht eben doch mal so eine extreme Sportart, mit der man überhaupt gar keine Berührung hat. Ich habe noch nie was davon gehört, ich habe auch nicht gewusst, dass es da solche krassen Wettkämpfe gibt. Also ich würde die euch wirklich sehr empfehlen. Gibt's wie gesagt auf Netflix. Und ja, der tiefste Atemzug, der deepest breath, schaut's euch mal an. Ja. Felix, vielleicht machst du mal weiter, ne?
Ja, dann wohl zum wichtigsten Teil des Podcasts.
Sei mal alles degradiert.
Nein, natürlich nicht. Klingt natürlich sehr spannend und würde ich mir auch angucken, wenn ich Netflix gucken könnte, hätte ich es gemacht.
Da hättest du sowieso nicht. Das labert nicht. Glaube ich nicht.
Ich schätze mal, du wirst den Film nicht gucken, den ich jetzt bespreche, aber ja, es, dazu komme ich gleich. Der wichtigste Film 2023 für uns, also für der besten Kumpel und mich, war ja angesetzt Ende November. Und wir haben uns natürlich gleich am ersten Tag getroffen, um Saw 10 zu gucken. Eine Reihe, die wir seit dem ersten Teil gebannt verfolgen, aber nur, weil der erste Teil uns damals so wahnsinnig gut gefallen hat, dass wir alle Fortsetzungen natürlich geschaut haben und auch viel ertragen mussten. Von ganz okayen Horrorfilmen bis zu ganz schlecht, bis zu einer der besseren, es gab ja auch mal einen, der mir wirklich wieder gut gefallen hat zwischendurch, bis hin zu den letzten, die Totalausfall mit Saw Spiral zum Beispiel. Jetzt haben wir also Saw 10, wir kehren wieder zum Ursprung zurück, dürfte eigentlich nicht Saw 10 heißen, denn wir wissen ja, die Hauptrolle hat wieder Tobin Bell übernommen, der John Kramer wieder spielt. Und John Kramer, wissen wir, ist seit Teil 3 eigentlich nicht mehr am Leben, Spoiler. Und
ach so, fuck, ey.
Und wir, ja, ist auch, hat man auch noch nicht mitbekommen bis jetzt, glaube ich. Wir springen aber zurück, denn der Film spielt zwischen Saw und Saw 2. Deswegen ist es eher Saw 1,5 und er ist sozusagen schon, also es ist schon bekannt, dass er der Killer ist, wird auch kein großes Trara drum gemacht. Es wird direkt am Anfang eine Szene gezeigt, wo er drüber nachdenkt, jemanden wieder in so eine Falle zu locken. Also bei ihm geht's ja immer drum, dass er die Leute in eine Möglichkeit gibt, weiterzuleben, aber dafür auf irgendwas verzichten müssen, für das, was sie getan haben. Also wenn sie irgendwas ganz Schlimmes gemacht haben, wie ja, also ganz schlimm ist es auch nicht immer, aber drogenabhängig sind oder irgendwelche Sachen geklaut haben oder Leute umgebracht haben und sowas, dann können die sich dort einer Falle stellen, die wirklich immer sehr sehr heftige Ausmaße hat. Hier ist jetzt so, dass der John Kramer in eine Selbsthilfegruppe geht. Wir wissen ja, er ist ja an Krebs erkrankt und hat einen großen Hirntumor, den sie
schon so eine Selbsthilfegruppe für so Psychokiller oder so. Das war mir auch geil. So wollen sie sich gegenseitig irgendwie so nicht mehr abschlachten.
Ja, das wäre auch wäre auf jeden Fall eine Runde, wo die Polizei mit dabei sitzt wahrscheinlich. Jedenfalls geht es um seine Krankheit. Das, was ja in Teil 3 auch wichtiges Thema war, geht um Hirntumor, den sie versuchen loszuwerden. Ähnlich ist es hier auch. Allerdings ist es so, dass in der Selbsthilfegruppe jemand ist, der auch an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist und der ein paar Wochen später auf ihn wieder trifft und tatsächlich Sport gemacht hat und auch quicklebendig eben rumläuft und auch wieder ganz normal essen gehen kann oder so, dass das, was er alles vorher nicht machen konnte. Und da spricht er ihn an und fragt ja, was ist jetzt los? Das sah doch vor 2 Wochen noch anders aus. Und da erzählt er eben von einer Behandlung, die er gehabt hat, die nicht ganz legal ist, die ihm aber sehr geholfen hat. Und er soll doch mal eine Dame ansprechen, die aus Schweden kommt, die diese Behandlung macht im Ausland, eben verdeckt und alles und gerade in Mexiko-Stadt zum Beispiel Station macht. Er soll die mal benachrichtigen und wenn sie Glück hast, kommt er in die Behandlung und das hätte ihm sehr geholfen. Seitdem geht's ihm viel, viel besser. Ist aber auch mit Risiko behaftet. Ja, das macht er dann natürlich, weil er gerne diesen Hirntumor losbekommen will und kommt da auch mit denen in Kontakt und schafft es dann tatsächlich auch dahin. Und dann wird er behandelt und bezahlt eine riesengroße Summe dafür und im Endeffekt war es eine Betrugsmasche, die eingeleitet wurde schon durch den Mann, der da in dieser Gruppe war und er entscheidet sich eben, bevor diese da alle ihre Zelte abbrechen, versucht er die noch zu kriegen und schafft sie alle in eine Lagerhalle. in die Lagerhalle, wo er im Endeffekt auch behandelt wurde, angeblich, um ihm zu helfen. Das war aber alles eben Betrug. Ja. Und dann dürfen die sich den Fallen wieder stellen, der sich überlegt hat. Zurückkehren tut seine Gehilfin Amanda Young, die ja im ersten Teil, seit dem ersten Teil eigentlich schon dabei ist. Und ja, ihm da wieder unterstützt. Und diesmal ist es so, dass alle im selben Raum sind, alle sich auch gegenseitig angucken können, alle miteinander sprechen und nacheinander auf die Probe gestellt werden, sodass die anderen auch mitkriegen, was eben passiert. Ja. Deswegen ist schon.
Aber ist es denn diesmal auch wieder fair? Also, dass er sagt, ja, okay, ihr könntet da jetzt rein theoretisch auch rauskommen, oder sagt er jetzt einfach, ihr habt mich so verarscht, jetzt könnt ihr mal auf eine richtig elendige Weise verrecken?
Tatsächlich ist es so, dass er es wieder so gemacht hat, dass du es überleben kannst. Es sind diesmal Fallen, also sonst war es ja immer so drauf angelegt, dass es auch was mit der Sache zu tun hat, die eben falsch gelaufen ist. Also bei der Drogenabhängigen zum Beispiel mit Spritzen irgendwas machen oder bei jemandem, der, ich weiß gar nicht mehr, wer das mit der Bärenfalle war, was die gemacht haben, aber es war immer so angelegt, dass es irgendwas war mit, ja, so ungefähr, irgendwas
illegal
damit.
Illegal jagen, das darfst du nicht, deswegen sterb bitte. So war das.
Ja, deswegen, das fand ich diesmal nicht, dass die Fallen waren unglaublich. Also ich habe danach noch Extras angeguckt, gibt schon relativ viel bei YouTube, was man nachgucken kann, wie diese Vorarbeit war. Also diese ganzen Extras, die wahrscheinlich auf der Blu-ray später sein könnten. Also Wahnsinn, welchen Aufwand die auch betrieben haben, um diese Fallen zu bauen, die da wirklich sehr effektvoll eingesetzt werden. Ich fand sie diesmal erschreckend, was passiert, ist klar. Also es ist immer noch ultra brutal alles. Aber es war relativ unfair teilweise. Also wirklich Sachen, wo Dieter halt nicht mal, wo du nicht mal schnell sagst, na gut, das mache ich jetzt mal schnell, um zu überleben. Also es sind teilweise wirklich ganz abstruse Sachen. Und ich fand, sie haben eigentlich sich schon sehr angestrengt dafür, das, was sie machen mussten, und haben es dann eben aus Zeitgründen nicht geschafft, was ich dann schon fast unfair finde. Also dann hätte man vielleicht 2-3 Minuten mehr Zeit geben können. Wenn sie das schon machen, was schon wirklich ein deutlicher Einschnitt in ihr Leben war, dann ist es echt bitter, wenn du dann noch aus Zeitgründen dann doch noch das Zeitliche segnen musst. Ja, deswegen, also wirklich, sie haben sich viel Mühe gegeben, das muss man ihnen lassen. Deswegen wird der Film allgemein noch gut besprochen und er wird auch von mir als einer der besseren Saw-Filme auf jeden Fall genannt, denn es gibt tatsächlich, und das ist ja das Wichtigste bei Saw, es gibt einen Twist im Film, der meines Erachtens funktioniert. Der ist jetzt nicht so, dass man ihn gar nicht vorhersehen kann. Ich fand schon, ich hatte schon das Gefühl, dass es darauf hinausläuft. Aber es kommt tatsächlich noch ein Element ins Spiel, der komplett unerwartet ist. Da war ich echt überrascht, bin ich mal wieder überrascht worden. Es war natürlich nicht so wie beim ersten Teil, wo du komplett geflasht aus dem Kino rausgegangen bist. Aber es war immerhin so wieder, dass ich da zufrieden rausgegangen bin und gedacht habe, ja, sie können es noch und sie versuchen es wenigstens. Ne? Also da ist der Wille ist auf jeden Fall da. Deswegen ist Saw 10 tatsächlich der. Also in der Reihe weiß ich gar nicht, ob der zweitbeste ist oder er ist eigentlich auf einer Stufe mit Saw 6, der mich ja damals auch positiv überrascht hat. Deswegen kann man den.
Saw 6 nochmal.
Ich bezweifle, dass du den gesehen hast. Saw 6 war auch sowas.
Ich habe viele Saw-Filme geguckt.
Saw 6 ist der Film, wo es so eine ähnliche Richtung geht, wo es aber um Versicherung geht, wo die Versicherung sich weigert, seine Behandlungskosten zu übernehmen. Und dann finden sie sich auch in solchen Sachen wieder. Das geht meist.
Das ist aber auch eine Methode, ey.
Da war es aber so, dass die alle.
Meine Versicherung nicht bezahlen. Tot.
Ja, er ist es ja auch nicht immer selber, ne? Also da, bei Saw 6 ging es ja wieder in die Richtung, auf jeden Fall, dass er wieder dabei ist. Aber, also man musste schon viel ertragen, wenn man die Filmreihe weiterverfolgt hat. Und da finde ich, das ist wieder eine positive Erscheinung. Vor allem nach Saw Spiral, der mich wirklich komplett enttäuscht hat. Obwohl da eben andere am Werk waren, andere Schauspieler, alles anders. Und da wäre so viel möglich gewesen. Und dann kam da so ein völlig belangloser Film raus.
War ja eher ein Krimi als alles andere.
Ja, und der war ja trotzdem, er war ja auch schwach. Also war insgesamt einfach alles. Also ein schwacher Krimi in Saw-Gewand. Ja, da war so viel möglich, das haben sie komplett versenkt. Und da war ich schon kritisch, dass es jetzt wieder zurückgeht zu eben dem Hauptcharakter, den wir schon kennen. Aber er zieht halt bei der Serie, bei dieser Reihe immer noch. Und ich hab's ja. Der
muss doch jetzt schon übelst alt sein, oder?
Der ist jetzt 81 Jahre, ja.
Wie kann denn der da jetzt sein noch früheres Ich spielen?
Ja, es ist so, das habe ich auch nachgelesen, weil ich gedacht habe, er sieht schon deutlich älter aus und auch die anderen Schauspieler, es gibt ja da noch eine Post-Credit-Scene. Also bitte sitzen bleiben, wenn man den Film guckt. Eine wichtige Szene, die auf jeden Fall, also für die, die die Reihe kennen, kommt da noch eine wichtige Szene. Aber es ist sozusagen, dass auch die Amanda Young spielt, ist Shawnee Smith, die sieht auch nicht mehr jung aus und da gab es Diskussionen, ob sie digital irgendwie bearbeitet werden wollen, haben sich aber dann dagegen entschieden. Finde ich auch im Endeffekt besser, weil das teilweise, also vor allem bei kleinen Produktionen, der hat jetzt 13 Millionen gekostet. Das ist ja für einen Film heutzutage eigentlich nichts mehr. Wenn du da sowas noch mit reinmachst, dann kann da ja nicht viel Geld reinfließen und dann sieht es einfach nur lächerlich aus. Deswegen war es schon besser, dass wir das so gelassen haben. War auch ein Erfolg. 13 Millionen gekostet, hat 111 Millionen eingespielt. Für einen Saw-Film ist das sehr gut. Konnte schon sehr früh auch Saw's Bible übertreffen. Der hat vorher nicht so gut. Und ja. Also ist ein Erfolg gewesen. Ich habe es ja morgen schon geschickt. Ich habe ja schon gesagt, eigentlich wäre das jetzt ein guter Abschluss. Das ist ja, kommt dann am Ende auch so ein Abschluss, wie so ein Abschluss von dem John Kramer Charakter vor. Wie ich dann morgen dann eine Woche später schon geschickt habe, soll 2024 tatsächlich schon der neue erscheinen. Nicht nur gedreht werden, das soll schon rauskommen, sodass wir uns jetzt schon für dieses Jahr wieder verabredet haben, für den ersten Tag, wenn er im Kino läuft. Dass wir auch Saw 11 natürlich zusammen gucken werden. Aber ich weiß nicht, wie lange sie das noch rausziehen wollen. Ob wir dann irgendwann, ob wir noch Saw 20 schaffen.
Wahrscheinlich für immer.
Aber es ist wirklich, also ich werde es auf jeden Fall gucken, aber ich bin gespannt, wie sie das jetzt noch, also ich weiß nicht, was noch kommen soll. Wir haben jetzt alles gesehen eigentlich. Jetzt ist rum, also kann noch ein Saw-Animationsfilm oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas denken sich bestimmt noch aus. Ich bin gespannt, was sich noch einfallen lassen, aber den kann man auf jeden Fall wieder gucken, wenn es bei den Streaming-Dienstleistern reinkommt. Man muss aber eine harte Schale haben, weil diesmal ist also einer der härtesten, kann man eigentlich nicht sagen, weil alle hart sind, aber ich fand schon, es war schon so, dass man schon teilweise einem selber auch schwierig war, dabei zuzugucken. Deswegen, also das muss man, diese Fallen sind schon sehr gemein. Ja. Deswegen.
Ist auch geil, dass wir bei sowas über Fairness diskutieren und so. Der Typ steckt die Leute aber in so eine Schlachterhalle. Das war jetzt aber nicht fair.
Ja, ich finde halt ich finde halt, wenn da halt das über dich ergehen lässt, was in der Falle ja eigentlich eher vorgibt und du schaffst es dann zeitlich nicht, das ist schon echt.
Es war doch ganz oft so, dass es zeitlich nicht gepasst hat.
Ja, viele haben es aber einfach nicht gemacht. Ne, also was man auch nachvollziehen kann, also was die da machen mussten, das ist schon schwierig überhaupt, sich dazu überwinden, das zu machen. Also, ja, ist natürlich alles Quatsch. Es ist zum Glück nur eine Filmreihe und nichts, was in Wirklichkeit passiert. Das ist auch richtig so, aber es ist jedes Mal wieder heftig, das anzusehen. Stimmt schon. Warum wir das immer wieder machen, weiß ich nicht. Aber ach so, jetzt sehe ich gerade, dass die Fortsetzung schon am 27. September anlaufen kann. Also man ist ja, wenn ein Film noch nicht mal ein Jahr nach einem anderen kommt, da ist man qualitativ, ist der auf jeden Fall meistens auf sehr hohem Niveau gewesen. Deswegen.
Wer weiß ja nicht genau, wann der jetzt da.
Wann der jetzt schon geht, wann die Dreharbeiten müssen ja schon gelaufen sein eigentlich. Das ist ja Wahnsinn, dass die einfach vorher schon gedacht haben, ja, das packen wir schon mit dem Erfolg. Wir drehen schon mal den 11. Das ist echt. Bin ich gespannt, wann der nach Deutschland dann ins Kino kommt und dann werden wir den Film wieder angucken. Ja. Vielleicht werden wir uns überraschen lassen, wie gut der dann wieder ist. Ja. Mhm. Also Marge würde ich vorsichtig eine Empfehlung geben, sag ich mal, wenn sie sich wieder in die Filmreihe reinfühlen will und wie gesagt, es spielt zu einem Zeitpunkt, der interessanter ist als die letzten Filme. Bei Florian weiß ich, dass der da schon seit Teil 1 eigentlich raus ist.
Ich habe jetzt letztens mal Saw's Bible geguckt. Dann habe ich danach gedacht, okay, Gibt einen Grund, warum ich jetzt noch Teile nicht gesehen habe.
Es war auch der schlechteste von allen, deswegen ist es natürlich bitter, dass sie genau den geguckt haben.
Mit diesem Mega-Twist in der Geschichte, den man keine 6 Kilometer gesehen hat.
Es gibt.
Dann guck mal den 6. Teil und den 10. Ich glaube, da bist du zufriedener mit dem, was.
Bin ich wieder Fan.
Ja, Fan wirst du, glaube ich, nicht mehr, aber.
Ich glaube, ich habe schon die ersten 3 habe ich, glaube ich, schon gesehen, aber der zweite ging, glaube ich, noch und dann ging es ja schon relativ lange.
Ab Teil 3 ging es halt eher um Brutalität, also um den Effekt des Überraschens. Teil 1 und 2 wussten ja noch zu überraschen. Da wird es dann halt auch schlechter. Irgendwann. Ja.
Naja, wie sieht's aus bei euch? Will Florian jetzt auch noch Filme sprechen, oder?
Einen würde ich noch machen, ja. Ich habe ja noch eine Kult-Sneak.
Tu es.
Das war die kurz vor Weihnachten. Es war sehr schön, weil es waren sehr viele Leute da. Es wurde auch vorher angekündigt, es gab eine Jahreskarte zu verlosen. Hab ich nicht gewonnen. die Wahrscheinlichkeit war auch sehr gering, denn der Saal war wirklich im Prinzip ausverkauft. Ich glaube, 2, 3 Sitze waren vielleicht noch frei, aber es ist schon ein großer Kinosaal, der war voll. Ich gab vorher noch Glühwein und ein Weihnachtspopcorn, hat ja auch noch nie.
Geil!
Nach Zimt hat es geschmeckt. Ist
jetzt schon gelohnt.
Ja, war geil. Und vor allem kamen sie dann, bevor der Film losging, rein und haben noch mal ständig Zeug verteilt, weil es nicht alle geworden ist. Konnte man also 2 Glühwein und 2 Popcorn abstauben. War aber die Kinokarte schon zweimal bezahlt. Die kostet ja 5 Euro. Ja, und es kam wirklich ein deutscher Kultfilm. Und wirklich ein Kultfilm, kann man sagen, nämlich die Feuerzangenbowle. Von, das ich gar nicht wusste, 1944. Also es ist wirklich mitten im Krieg gedreht und auch veröffentlicht. Das war mir gar nicht so bewusst. Und was ich jetzt hier bei Wikipedia nachgelesen habe, ist sogar so, dass Hitler die Veröffentlichung genehmigen musste, weil der Film eben sehr heiter ist und vielleicht nicht gerade in die letzten 2 Kriegsjahre gepasst hat. Aber wurde dann wirklich auch 1944 noch veröffentlicht, also in den letzten, nicht die letzten Tage des Krieges, aber dann schon relativ Richtung Kriegsende. Und ja, ist aber jetzt, glaube ich, kein Propagandafilm, wird jetzt so nicht, also habe ich zumindest noch nicht so verstanden. Und ich hoffe auch nicht, dass es so gemeint war, sondern eher ein Film, der vielleicht wieder ein bisschen, ja, die Menschen auf andere Gedanken bringen sollte. Denn es ist ja eigentlich eine Komödie, würde ich sagen. Geht um so eine Gruppe von älteren Leuten, die sich treffen in so einer Kneipe und über ihre Schulzeit erzählen. Und Hauptcharakter ist ja Heinz Rühmann, der da dazukommt und gesagt hat, er war nie auf einer Schule, er wurde immer privat erzogen. Und die anderen sagen ihm eben, das darf aber nicht wahr sein, die Schulzeit ist das Prägendste in deinem ganzen Leben. Er soll jetzt als, keine Ahnung, Anfang 40-Jähriger oder wie alt er da ist, soll er doch mal zur Schule gehen und sich da die Zeit holen, die er eben verpasst hat. Und ja, das macht er dann eben. Schleicht sich da ein. Sieht nicht wirklich aus wie ein Schüler, aber egal, da kann man drüber hinwegsehen. Und fängt dann eben an, da vor allem aufzufallen, dass er eben der Klassenclown ist, vielleicht übertrieben. Aber er macht dem vor allem Streiche gegen die Lehrer und verbandelt sich da mit Schülern und verliebt sich auch in eine Schülerin und so weiter und so fort. Und ja, ich glaube, sehr, sehr viele werden den Film gesehen haben. Ist eben ein bisschen seichter Film, aber trotzdem finde ich den wirklich gut. Und er ist eben zeitlos, also das war das sowieso eine gute Stimmung in der Sneak. Ist ja klar, wenn jeder vorher 2 Glühwein getrunken hat, dann läuft's. und ja, war eine gute Stimmung. Und wie gesagt, ich habe auch viel gelacht. Also der Film funktioniert immer noch. Und es ist, wie gesagt, sehr, sehr locker und leicht und macht Spaß, ja. Deswegen, wer das noch gar nicht gesehen hat, auf jeden Fall eine Empfehlung. Den kann man sich wirklich anschauen. Ich hoffe jetzt, auch nachdem was jetzt gelesen hat, aber ich weiß gar nicht, wusste, in welchem Kontext der entstanden und veröffentlicht wurde. Muss aber trotzdem sagen, dass das mit dem Thema der Zeit jetzt eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern es eher vielleicht eher die Zeit davor oder vor oder nach dem Krieg, denn Krieg spielt in dem Film keine Rolle. Ja. deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung und ich gebe dem 7 von 10 Leinwandperlen. Also der macht immer noch Spaß dafür, dass er jetzt wirklich 80 Jahre alt ist. Das ist ja schon erstaunlich. Ja, die kann man schon immer noch gut gucken und machen ja auch viele Leute. Also das ist kein Geheimtipp.
Das stimmt allerdings. Na prima, dann haben wir es geschafft für heute. Vielen Dank fürs erneute Reinhören und Einschalten. Mal schauen mal, wie es so die nächsten Wochen weitergeht. so ganz regelmäßig schaffen wir es momentan nicht, aber kommt vielleicht auch wieder bessere Zeiten. Mal gucken. Ja, ansonsten haut rein, habt eine tolle erste Woche mit den Leibernfallen. Ist ja gar nicht die erste Woche des Jahres, aber dann eben ab jetzt die erste Woche mit uns. Ja, okay. Ich komme da nicht mehr raus. Egal. Ich würde sagen, haken wir ab und machen weiter wie immer und sagen Tschüss und hören uns beim nächste Woche oder beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.